Sag Katrin, was verstehst du eigentlich unter Liebe?
Tom, darüber wollten wir uns jetzt eine Stunde lang unterhalten.
Ja, darum dachte ich, wir springen gleich rein. Deine spontane Antwort.
Meine spontane Antwort, Liebe ist eine der tiefsten Erfahrungen, die wir miteinander erleben können.
Das, ja, ich glaube, das ist wohl richtig. Und ich denke, dem nachzugehen, ist es wert, auch diese Stunde zu widmen. Ich begrüße Sie herzlich zu Radio und Leiden Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zum Thema die Evolution der Liebe.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnet. Ich freue mich, heute mit dir, Tom, über dieses Thema zu sprechen.
Ja, ist ein großes Thema und wird auch in spirituellen Kreisen ja als großes Thema gehandelt und ist es auch. Und gleichzeitig ist es ein gefährliches Thema. Gefährlich, weil ich glaube, es gibt kaum ein Wort, das so eine unmittelbare Kraft auf uns ausübt, dass es sich fast unserer Betrachtung entzieht. Das Wort Liebe hat so eine direkte Ausstrahlung, dass hier einfach einmal einen Schritt zurückzusetzen und zu sagen, wovon sprechen wir eigentlich? Was ist Liebe? Eigentlich eine ziemliche menschliche Herausforderung ist. Weil wir alle haben Sehnsucht nach Liebe, wir alle empfinden nach Liebe und Liebe ist ein sehr grundsätzliches, nicht nur menschliches Gefühl und mehr als ein Gefühl. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich Liebe in einem Entwicklungskontext einmal auch näher anzusehen, deswegen auch der Titel. Die Evolution der Liebe, das verrät ja schon ein bisschen etwas, wie wir uns dem Thema auch nähern wollen. Und wir haben in den letzten Wochen in unserer Arbeit in den Leiden Next in verschiedenen Kontexten über das Thema ja auch schon sehr ausführlich gesprochen. Und ein Anlass, zumindest für mich, von der Evolution der Liebe zu sprechen, war eine Beschäftigung mit YouTube-Videos, die mich in den letzten Wochen wirklich sehr beschäftigt hat, weil es mich überrascht hat, jedenfalls in dieser Direktheit überrascht hat. Theoretisch weiß man das, aber wenn man so etwas einfach sich direkt ansehen kann, gibt es einen oder gibt es zumindest mir zu denken. Das war ein YouTube-Video über Gorillas. In Kenia. Und das ist ein längeres Video von einem amerikanischen Gorilla-Forscher, der diese Gorilla-Gruppe schon seit 20 Jahren kennt und der jetzt mit einigen Freunden wieder zu dieser Gorilla-Gruppe kommt. Und es ist schon mal sehr erstaunlich, weil die sitzen oder stehen eigentlich mitten in dieser Gorilla-Gruppe. Das ist ein langes Video, 20 Minuten, eine halbe Stunde fast. Und haben die Kamera drauf gerichtet und reden, unterhalten sich. Und die Gorillas, die sitzen halt so rum als erweiterte Familie. Und wenn man dann einfach sieht, wie diese hochentwickelten Tiere miteinander umgehen und erstmal, welche friedvolle Ausstrahlung sie haben, welche Zärtlichkeit sie miteinander haben, auch miteinander tollen und miteinander auch wirklich einfach eine gute Zeit haben. Und einige von diesen Videoaufnahmen Eine, die mir ganz bestimmt in Erinnerung geblieben ist, ist so, eine Mutter mit einem Gorilla-Baby, ich glaube keine paar Monate alt, und mit einem ganz intensiven Blickkontakt. Und man sieht diese Großaufnahme von dieser Gorilla-Mutter, wie die dieses Baby in der Hand hält und wie sie einfach dieses Baby in einer fast, ich sag mal, so vergeistigten Art ansieht. Also da ist was Transparentes in diesem Blick. Und da ist auf jeden Fall was tief Beseeltes in diesem Blick. Und ich sag's mal so, ein Mensch könnte auch nicht menschlicher blicken. Und das hat mich darüber nachdenken lassen, inwiefern Liebe einfach kein menschliches Privileg ist. Inwiefern Liebe eigentlich etwas ist, das wir mit unseren entfernteren Brüdern und Schwestern, den Primaten, zumindest den Gorillas und wahrscheinlich auch den anderen Großaffen. Und ich weiß nicht, wie weit man das jetzt in das Tierreich hinein setzen kann. Einige von den Leuten, die dieses Gespräch mit uns geführt haben, haben auch vor allem von ihren Erfahrungen als Katzen- und Hundehalter gesprochen. Und dass das einfach auch eine Offensichtlichkeit ist. Aber sich einfach mal zu vergegenwärtigen, Liebe ist etwas, was nicht nur uns Menschen eigen ist. Ist vielleicht eine triviale Einsicht, weil man es eigentlich wüsste, aber es so direkt sich wirklich einmal genau anzusehen und sich auch der Konsequenzen bewusst zu werden, dass das etwas ist, das wir mit unseren Cousins und Cousinen teilen, sagt schon was über Liebe aus, dass das eben etwas ist, das sehr dem Primatenleben zumindest zugrunde liegt.
Das würde, also das reflektierend, würde es ja eigentlich bedeuten, dass ich habe das Video ja auch gesehen und auch diese Zärtlichkeit, die du beschreibst, die da durch die Blicke durchkam. Aber es waren eben auch immer Blicke in Begegnung. Und ich habe auch daran gedacht, als du gesprochen hast, ein Hund, wenn er sich so freut, wenn Herrchen oder Frauchen wiederkommen, ist eine Begegnung da. Dass Liebe eigentlich auch immer etwas mit der Bewusstheit von einem Gegenüber zu tun hat und dass das nicht den Menschen vorenthalten ist, sondern auch Tieren und wie auch immer sie das wahrnehmen. Das ist sicherlich in einer anderen Form wahrgenommen, als wir Menschen das durch unser ausgeprägtes Gehirn auch stärker schon reflektieren können, was sich da begegnet und so weiter. Aber dass einfach die reine Erfahrung von Begegnung etwas mit dieser Empfindung von Verbundenheit zu tun hat.
Und überhaupt, dass Begegnung möglich ist.
Hm.
Weil ich glaube, das ist eine grundlegende Sache, die so wie Liebe irgendwie ausmacht, dass Begegnung möglich ist. Wenn du einfach diesen Blick beschreibst, der Blick ist charakterisiert durch Begegnung und Liebe ist eine sehr intensive, sehr empathische Form von Begegnung, würde ich mal sagen. Und wie wir über Liebe und die Evolution von Liebe gesprochen haben, haben wir auch ins Gespräch gebracht unsere spirituelle Praxis, die Meditationspraxis. Und eine Erfahrung, die einige von uns so geteilt haben und die ich auch so teile, dass, um es einfach ganz einfach zu formulieren, dass ich es liebe zu meditieren. Und das kann man so beiläufig sagen wie ich liebe Kaffee, aber eigentlich wird das der Meditation nicht gerecht. Da ist wirklich etwas in der Meditationspraxis, in diesem sich, ich sag mal, dem bewussten Gewahrsein hingeben, dass ich wirklich liebe. So dass die tägliche Meditationspraxis nicht etwas ist, das ich aus Pflichterfüllung mache, sondern ja, wir können die gleichen Worte verwenden, weil ich diese Begegnung suche. Und wenn man diese Spanne zwischen der Liebe in einer Blutsverwandtschaft, zwischen Mutter und Kind oder in einer einfach Familie, und das kann eben auch in einer Gorilla-Familie sein, auf der einen Seite, und Liebe andererseits für eine spirituelle Praxis sich ansieht, oder auch Liebe für diesen Planeten. Es werden wahrscheinlich viele sich darauf beziehen können, dass seit wir Bilder dieses Planeten haben, seit es diesen Planeten auf Foto, Film und Video und Computer zu sehen gibt, man eine Beziehung zu diesem Planeten als solchen haben kann, die zumindest noch eine Dimension dazu gewonnen hat. Weil hier die Begegnung wahrnehmbar ist. Und auch die Liebe für eine bestimmte Kultur, also die Liebe jetzt im guten Sinn zum Beispiel auch für eine Gegend, die Liebe für einen Kulturkreis, für den deutschsprachigen Kulturkreis, vielleicht sogar die Liebe für eine Nation, aber auch die Liebe für uns als Menschheit ist etwas, das gab es so noch nicht immer. Ich glaube nicht, dass ein Gorilla wirklich eine Liebe für eine tiefe spirituelle Praxis in diesem Sinne empfinden wird. Ich weiß es nicht. Ich bin mir auf jeden Fall sicherer, dass er sich nicht auf so etwas wie eine Nation, eine Kultur oder einen globalen Zusammenhang beziehen kann, weil es nicht in seinem Bewusstsein ist. Und das hat das Gespräch sehr stark auch darauf gebracht, wie Liebe eigentlich, unser Verhältnis zur Liebe, nicht unabhängig davon angesprochen werden kann, wessen wir uns bewusst sind. Das heißt, Liebe und Bewusstsein sind eigentlich, die treten als Paar auf. Ich kann nur das leben, dessen ich mir bewusst bin, und umso mehr sich unser Bewusstsein öffnet, umso mehr kann sich auch unsere Liebe öffnen. Das ist nicht unbedingt der Fall. Ich kann auch mir etwas bewusst sein, ohne mich darauf, mich liebend zu beziehen. Aber es ist die Voraussetzung dafür, dass wenn ich all das, was unsere kulturellen Werte ausmacht, was uns als Gemeinschaft ausmacht, was uns eben als Menschheit ausmacht, viele Dinge, die erst langsam sich unserem Bewusstsein gezeigt haben, sind erst dadurch auch möglich geworden, dass wir sie anfangen zu leben. Es kann durchaus auch schlecht gehen, also die Liebe zu einer Nation kann durchaus auch schief gehen. Auch das, dafür hat die Geschichte Beispiele, dass die Liebe nicht immer was Unproblematisches ist, aber zu sehen, Liebe verstehe ich nicht, wenn ich nicht Bewusstseinsentwicklung anfange zu verstehen. Dass wir primär eben auch eine Art von Primaten sind und diese Familienliebe wirklich etwas ist, das wir mit unseren Primaten, Cousins und Cousinen teilen. Dass das etwas ist, dass wir aber so etwas wie Gottesliebe, um etwas aus einem Zusammenhang zu geben, den wir in unserer mythischen Bewusstseinsentwicklung erst wirklich uns erschlossen haben, dass wir überhaupt angefangen haben, von Göttern zu sprechen oder dann von einem Gott. Das ist eine Bewusstseinsentwicklung gewesen. Und indem, dass wir anfangen, sowas wie Götter wahrzunehmen, war es möglich, so etwas auch zu leben. Und wenn man das sieht, kommt, glaube ich, etwas in den Blick, was in so einer Diskussion wichtig ist, weil es oft übersehen wird. Liebe ist nicht gleich Liebe. Es gibt große Unterschiede. Es gibt sowas, ich würde sagen, wie eine kleine Liebe, eine mittlere Liebe und eine große Liebe.
Ja, und ich glaube, dass diese Formen von Liebe, wie du es beschrieben hast, während ich dir zugehört habe, habe ich überlegt, dass die Liebe in der Form sich entwickelt, wie du es beschrieben hast, mit unserem Bewusstsein, wessen ich mir bewusst bin. Wie kann ich das ausdrücken? Da ist etwas, wo ich mir bewusst bin, dass etwas anderes mit mir zu tun hat. Wenn ich in einem früheren Stadium vom Bewusstsein bin, als kleines Kind, sehe ich meine Eltern, die haben direkt etwas mit mir zu tun. Ich habe mit denen zu tun. Und selbst wenn ich es noch nicht richtig reflektieren kann, aber ich weiß, da kriege ich die Sorge, die ich brauche. Da kriege ich die Zuneigung, die Wärme, das Essen. All das ist der Bezug. Und da entsteht so etwas wie Liebe, auch wenn das Kind das vielleicht noch nicht so reflektieren kann. Und in dem Moment, wo du von der Erdkugel gesprochen hast und von der Erde, da ist ja noch was viel, viel Größeres passiert, wenn ich verstehe, dass dieser Planet etwas oder ich etwas mit diesem Planeten zu tun habe. In dem Moment, wo ich verstehe, dass ich nicht existiere, ohne dass es diesem Planeten gut geht, entwickle ich eine Liebe dafür. Und in dem Moment, wo ich eine Wahrnehmung habe für etwas, was größer ist als die Beziehung, die ich so zu einem Menschen in der tiefsten Form auch erfahren kann, sondern eine Zuneigung zu diesem göttlichen Funken, den man vielleicht in der einen oder anderen Form in seinem Leben spürt, merkt man, da ist noch mal eine ganz andere Begegnung und Beziehung zu etwas, was so tief geht, dass mir dafür selbst die Worte fehlen würden, aber da ist diese Erfahrung von Hinwendung, Hingabe, Liebe, spürbar. Aber es hat alles immer etwas mit dem zu tun, dass ich erfahren kann, dass ich in Beziehung dazu bin, beziehungsweise das Objekt der Liebe etwas mit mir zu tun hat und dadurch auch eine Care entsteht.
So ein Gedanken, der mir öfters durch den Kopf geht, ist, wenn ich zum Beispiel nach einer Meditationspraxis oder nach einem Seminar oder während einem Seminar so durch die Straße gehe, zum Beispiel hier im Dorf, und einfach so Menschen zuschaue und ich merke, wie sehr sich Menschen auf ganz verschiedenen Ebenen aufeinander beziehen. Und wie sehr es so eine primäre Liebe gibt, die einfach fast biologisch ist. Wo du einfach so eine Mutter-Kind-Beziehung siehst, oder eine Vater-Kind-Beziehung, oder eine Mann-Frau-Beziehung. Oder so kameradschaftliche Freundschaften zwischen Menschen, die was unheimlich Tiefes und Starkes haben. Und gleichzeitig ist auch sichtbar, dass der Raum, in dem sich Menschen begegnen, hier, und das meine ich jetzt gar nicht nur begrenzend, was Beschränktes ist. das viel dessen, was Menschen sich durch spirituelle Praxis auch in Bezug aufeinander entwickeln, Menschen verschlossen bleibt, wenn sie sich einer spirituellen Praxis oder einer Bewusstseinspraxis im Allgemeinen entziehen. Da wird der Bezug zueinander vielleicht durchaus sehr liebevoll, aber da ist was auch was sehr Begrenztes dabei. Ich finde es erstaunlich, wenn man länger in einem sehr tiefen Zusammenhang miteinander ist. Und das ist jetzt gar nicht so wichtig, wie dieser Zusammenhang gestaltet ist. Das kann in einem traditionellen, religiösen Zusammenhang sein. Das kann durchaus auch in einem sehr tiefgehenden therapeutischen Zusammenhang sein. Das kann in einem Meditationszusammenhang sein oder Spiritualität in einer sehr modernen Form. Bin ich erstaunt, dass man Menschen anders sieht, anders begegnet und dass man die Liebe, die man empfindet, eine andere Dimension zu haben scheint. Es ist eine andere Dimension als allein dieser Bezug zwischen Person und Person. Da ist etwas von der Tiefe unseres Menschseins, in dem man sich hier begegnet, das nicht selbstverständlich ist. Und wie sehr sich eben auch Liebe verändert, wenn man diese Dimensionen Teil unserer Beziehung sein lässt. Und wie Liebe sich erweitert und auch die Bedeutung von Liebe sich erweitert, wenn sich unsere Wahrnehmungen, was Menschsein bedeutet, worin wir uns als Menschen begegnen, erweitert um diese Dimensionen, die meines Erachtens so wesentlich sind und die in welcher Form von Spiritualität auch immer unser Menschsein zutiefst erweitern. Und zu sehen, es ist wichtig, dass Liebe einfach nicht Liebe ist, sondern dass Liebe entwickelt werden kann. Dass Liebe sehr viel damit zu tun hat, wie wir uns als Menschen miteinander entwickeln, um hier auch eine andere Form von Liebe miteinander zu ermöglichen. Weil oft sprechen wir von dem Wort, als wäre es einfach nur ein Ding. Es ist aber nicht ein Ding, es ist ein sich weit entfaltendes Kontinuum, was wir hier mit diesem Wort Liebe beschreiben.
Als du mich am Anfang der Sendung gefragt hast, was verstehst du unter Liebe oder was ist Liebe für dich? Die erste Antwort, die in meinen Kopf hochkam, war: Liebe, das ist ein Gefühl. Und dann habe ich einen Moment gestoppt und habe gesagt: Aber da ist mehr. Ich weiß, da ist mehr. Aber das braucht, glaube ich, genau das, wovon du beschreibst, ein sich damit auseinandersetzen, was diese unterschiedliche Beziehung zum Leben selbst ist, wenn wir uns in eine tiefere Dimension, auf eine tiefere Dimension beziehen. Oder wenn ich die biologische Zuneigung empfinde, die partnerschaftliche Zuneigung auch, die freundschaftliche Zuneigung, die auch in Liebe, auch ein Ausdruck von Liebe mit beinhaltet. Aber da übersteigt es, wenn ich in diese Dimension hineindenke, was du auch gesagt hast in Bezug auf Meditation, in Bezug auf die Begegnung, wo wir uns in etwas begegnen, was nicht nur die persönliche empfundene Beziehung ist, übersteigt das in meiner Erfahrung auch ein Gefühl. Und es ist interessant, weil es ist auch ein Gefühl, aber da ist auch etwas um ein Erkenntnis von dem, wer ich zutiefst bin, mit verbunden. Und das ist mehr als ein intuitives Gefühl von Liebe. Und dieser Zusammenhang zwischen meiner Entwicklung als Mensch und meiner Möglichkeit, über mich in der Gesamtheit des Werdensprozesses zu erkennen, in Beziehung zu setzen zu der Frage, was ist Liebe? Da verändert sich das auch, dass ich mich nur über ein Gefühl auf Liebe beziehen kann.
Und ich auch mich der Frage stellen muss, welche Liebe will ich eigentlich? Welche Liebe will ich eigentlich entwickeln? Weil es gibt entwickeltere Formen von Liebe. Etwas, was ich kürzlich beim Lesen mich sehr beschäftigt hat, ist, ich habe die Biografie über Goethe von Jürgen Safranski gerade gelesen, die jetzt gerade herausgekommen ist. Wirklich ganz, ganz spannendes Buch. Und ein Teil dieser Goethe-Biografie, so wie Safranski sie beschreibt, ist die Beziehung zwischen Goethe und Schiller. Und der Safranski hat schon ein früheres Buch geschrieben, nur über die Beziehung zwischen Goethe und Schiller. Da hat er das auch schon drin gemacht, aber in dieser Biografie arbeitet er das auch wieder raus, was für ein wahnsinniges Band zwischen diesen zwei Männern entstanden ist und wie dieses Band und eben diese Liebe zwischen diesen zwei Männern die Weite und Tiefe ihres Geistes ausgemacht hat, wie die wirklich sich in etwas getroffen haben und die Liebe auch mit daran entzündet ist, dass sie beide in ihrer genialen Art und Weise an einer Tiefe des Verständnisses, was es bedeutet, Mensch zu sein, was Kultur bedeutet, was Philosophie bedeutet, was Kunst bedeutet, was Wissenschaft bedeutet, all das war Teil einer sehr universellen Beziehung, die diese zwei Männer auch radikal befruchtet hat. Es gibt wahrscheinlich wenige Beispiele in der Kulturgeschichte, wo zwei Genies so einander befruchtend jeweils ihr Leben beeinflusst haben. Und zu sehen, das ist eine Liebe, die besteht aus viel mehr Komponenten als das, was du vorher jetzt einfach nur dieses Gefühl bezeichnet hast. Wobei, wie Goethe vom Tod von Schiller hört und einfach monatelang tief erschüttert ist und für ihn wirklich auch buchstäblich eine Welt zusammengebrochen ist, das hat auch mit dieser ganz direkt menschlichen Dimension auf die heftigste Art und Weise zu tun, aber gehalten von all den Dimensionen, die diese Männer miteinander gehalten haben. Und zu sehen, dass es Menschen gelingt, Liebe in einen ganz großen Kontext zu stellen, Liebe in den Kontext zu stellen, was macht eigentlich unser Leben aus? Und es ist auch etwas, was ich in unseren eigenen Beziehungen erlebe und worüber wir auch im Kontext von spiritueller Freundschaft in den Leiten Next und auch mit anderen Menschen, mit denen wir spirituelle Freundschaft teilen, sprechen. Dass sich die Beziehung, die wir miteinander entwickeln können, auf die Tiefe und Weite dessen ausdehnen kann, was unser Leben ausmacht. Da ist aber auch ein sich dehnen drinnen, ein sich gemeinsamen Dehn, gemeinsames Dehnen hinein in das, was unser gemeinsames Potenzial ist, auch das Potenzial unserer Begegnung. Und wo ich, so erlebe ich das zumindest, durchaus diese Spannung wahrnehme, dass es eine bequeme Art von Liebe gibt, die sich einfach, die unmittelbare Begeisterung aneinander abholt. Und dass es eine Art von Liebe gibt, die einander wirklich versucht, in einem größtmöglichen Kontext zu begegnen. Und das macht Liebe zu was wahnsinnig Fordernderem. Und dann werden solche Beziehungen wie die von Goethe und Schiller zu unheimlichen Vorbildern, weil du merkst, das sind Menschen, die diese Herausforderungen auf ihre Art und Weise angenommen haben. Können wir unsere Liebe so entwickeln, dass unsere Liebe in diesem Sinn was Großes wird? Was Großes wird, indem sie die Größe dessen auch ausdrückt, was uns möglich ist. Da kommt Liebe in einem direkten Entwicklungskontext, in einem direkten evolutionären Kontext, weil wir einander nicht nur in dem sehen, wo wir einfach als Typen gut zueinander passen oder die gleichen Interessen haben oder uns einfach sympathisch finden, sondern wo wir wirklich entflammt sind, dass wir als Menschen ein gemeinsames Potenzial haben, dass wir gemeinsam leben können. Da kriegt Liebe für mich einen anderen Klang.
Als du beschreibst, ist ja auch der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Und ich glaube, dass wir das auch oft einfach gleichsetzen. Diese Entflammtheit aneinander ist ja oft auch wie ein, hat auch oft eine biologische, stark biologische Komponente mit sich. Und Liebe, und da würde ich dir auch sehr zustimmen, Liebe in der Art und Weise, ich habe dieses Buch, ich habe genau das andere Buch gelesen über Goethe und Schiller, Die Freundschaft, und das hat mich auch unglaublich bewegt. Diese Tiefe, und das heißt Freundschaft, aber ich würde es auch als wirklich auch als Liebe zwischen den beiden bezeichnen. Und diese Liebe hatte immer was mit der Entfaltung des Potenzials der beiden, aber nicht nur der beiden, sondern sie als Mensch für die Menschheit wollten, oder ihre Zuneigung, ihre Liebe war getragen, das zu befreien ineinander. Und in dem war unglaublich viel Leiden eigentlich als Erfahrung auch, weil es keine in der Form ständige Liebesbeziehung war, sondern es war ja auch zwischen den beiden viel Unterschiedlichkeit, viel Ringen, um etwas in die Welt zu bringen. Und diese Liebe, die sie teilten, war geboren aus dem, dass sie beide sich verstanden haben als das Medium des Geistes selbst, Geist in die Welt zu bringen. Und sich darin zu begegnen, und da hast du es, glaube ich, auch sehr gut getroffen, das, glaube ich, wollte ich mit dieser Unterscheidung, dass es nicht nur Gefühl ist, vorhin beschreiben, weil hier etwas ist, was dich wie fast, es trägt sich wie aus dich selbst heraus. Du musst dich eigentlich immer nach vorne lehnen in dieser Form von Liebe, aber diese Liebe ist immer in Beziehung zu dem, was es heißt, wirklich Mensch zu sein.
Und in dem, was Menschsein immer bedeuten kann. Weil ich denke, darin liegt auch eine Dimension von Liebe, die ich als die fruchtbringendste Form von Liebe zwischen Menschen empfinde, wo wir einander in dem begegnen, wer wir sein können. Ich glaube, es gibt keine fruchtbare, fruchtbringendere Beziehung, als wenn Menschen sich wirklich gegenseitig in dem begegnen, wer sie sein können. Und der Raum der Liebe eben diesen Möglichkeitsraum mit einschließt. Dich in dem wahrzunehmen, was eben auch deine Möglichkeit ist, hat durchaus einen fordernden Charakter. Jetzt nicht in dem Sinn, du musst, sondern einfach in dem Sinn, ich weiß, wer du sein kannst. Einfach, ich weiß, wer du sein kannst. Und ich liebe es, wer du sein kannst. Allein in der Form. Also ganz unabhängig davon, es geht nicht darum, jetzt irgendwie jemand zu schulmeistern, wer jemand sein könnte, sondern einfach in Beziehung zu treten, zu unserem Potenzial und zu sehen, haben wir den Mut dazu. Weil natürlich kann ich nur, können wir nur zu unserem Potenzial in Beziehung treten, also zu jeweils anderen Potenzial in Beziehung treten, wenn wir nicht unser eigenes Potenzial verleugnen. Das heißt, dieses sich einander sehen in dieser Dimension verlangt auch den Mut, sich selber in dieser Dimension zu sehen. Und die Versuchung, Liebe klein zu machen, und ich denke, wir alle kennen auch diese Versuchung, Liebe klein zu machen, ist eben die Versuchung, auch Liebe billig zu machen. Liebe billig zu machen, indem sie ihr eigentliches größtes Potenzial, die menschliche Entfaltung, nicht auf die Tagesordnung stellt.
Ja, und ja, dann hat das ja auch unglaublich was mit unserem, mit dem geteilten Kulturkreis zu tun, in dem man ist. Denn ich habe gerade gedacht, Eltern wollen natürlich auch das Potenzial zu ihrer Kinder entfaltet sehen und lieben ihre Kinder und möchten ihre Kinder ermutigen, befähigen, ihnen das mitgeben, was sie brauchen, um ihr Potenzial zu verwirklichen. Werde das, wer du sein kannst. Und dann werden die Kinder irgendwann erwachsen und dann ist eine ungeschriebene Vereinbarung und dann lasse ich dich so sein, wie du bist. Das ist ja sehr, sehr stark, was wir zwischeneinander teilen und selbst zwischen, ja, Ehepaaren, Liebenden. Ich lass dich so sein, wie du bist. Und wie das dieses Potenzial von Liebe, von dem wir sprechen, eigentlich wirklich runterhält.
Wobei man dieses Ich lass dich so sein, wie du bist, ja auch ganz anders aufnehmen kann. Nämlich, ich lass dich so sein, wie du bist, aber ich weiß, du bist auch dein Potenzial.
Sag noch mal mehr dazu, wie du das meinst jetzt.
Normalerweise, wenn wir sagen, ich lass dich so sein, wie du bist, denken wir das in der Art und Weise, dass wir jedes Potenzial hier mal vorne weglassen und alles, was möglich ist, so tun, als wäre es nicht. Aber im Prinzip verschließen wir unsere Augen, weil ich bin auch mein Potenzial. Und wenn ich dich sein lasse, so wie du bist, eigentlich kann ich das gar nicht wirklich tun, wenn ich dein Potenzial außen vor lasse. So zu tun, als könntest du dich nicht entfalten, wird dir nicht gerecht. Wenn wir sagen, ich lasse dich so sein, wie du bist, meinen wir das oft in dieser limitierenden Art und Weise. So, mir ist es ganz recht, wenn du dich nicht entwickelst.
Ja.
Mir ist es sehr recht, wenn du dich entwickelst. Es ist eine andere Sache, dass du dich entwickeln musst, dir deine Freiheit zu nehmen, weil Liebe nimmt nicht die Freiheit. Aber Liebe sieht nicht beschränkt. Und wie sehr sind wir bereit, den Blick so weit aufzumachen und zu sagen, ich sehe dich, wer du bist. Und du bist viel mehr, als du vielleicht glaubst zu sein. Und einfach zu sagen, mach damit, was du willst, aber ich sehe es trotzdem, ist aus meiner Sicht ein sehr tief liebender Akt und damit auch skillvoll umzugehen. Das heißt, hier nicht einfach Leute irgendwie ja, dann irgendwie was abverlangen, sondern einfach zu sagen, ich sehe dich einfach. Und zu sehen, dass das in einem Beziehungskontext eine andere Form von Liebe ist, als Formen von Liebe, die oft auch vielleicht den Namen gar nicht so sehr verdienen, weil sie mehr der Bequemlichkeit als der Liebe dienen.
Ja, und hier braucht es das Verständnis wieder von Entwicklung. Denn die Potenzialentfaltung als Freiheit zu sehen und dass ich dich deshalb so lassen kann, wie du bist, damit du entscheidest und in eine Beziehung gehen kannst, wo du wachsen kannst und damit Menschsein wachsen kann. Da braucht es auch das Verständnis über unsere Entwicklung selbst und die Reflexion unserer Freiheit. Denn das andere ist eher ein sich zurückziehen in die Getrenntheit deines Selbst, meines Selbst und damit in dieser Bequemlichkeit zu bleiben. Wir sind schon okay, wie wir sind.
Ich würde gerne noch eine andere Seite aufmachen, die mir auch oft sehr zu denken gibt. Und die ist fast jetzt auf der anderen Seite von dem, was wir gerade angesprochen haben, weil einfach Potenzial zu sehen oder zu sehen, dass wir in einem großen Zusammenhang stehen, also wirklich auch die Liebe fürs Ganze zu haben, die Liebe fürs Bewusstsein zu haben, die Liebe für diesen Planeten zu haben, kann auch dazu führen, dass Einzelne oder das nur für sich Stehende gering zu schätzen. Da ist etwas, das ich aus lauter das Potenzial nehmen, nicht Dinge einfach auch in ihrer Zufälligkeit einfach lieben kann, wo etwas da ist, wo ich gar nicht weiß, was das Potenzial da ist. Da ist etwas von dieser anderen Seite, wo ich auch diese Gefahr sehe. Es gibt diesen Spruch, der mir in dem Zusammenhang immer wieder einfällt. Ich liebe die Menschheit, nur mit den Menschen habe ich Probleme. Wo wir die Vielfalt dessen, wer wir sind und auch die Unterschiedlichkeit dessen, ohne es jetzt in große Zusammenhänge sehen zu müssen, einfach weil sie sind, auch lieben können. Da ist etwas, wo Dinge einfach ganz allein für sich stehen. Und wo dieses ganz allein für sich stehen etwas sehr Liebenswertes ist. Wo man Menschen zufällig auf der Straße sieht und überhaupt keinen direkten Bezugspunkt hat, außer dass man jemanden sieht. Oder man sieht ja, in der Natur irgendetwas. Und man hat keinen Bezugspunkt, außer dass man etwas sieht. Und einfach in der Wahrnehmung dessen ist eine starke Beziehung, die gelebt werden will, ohne dass man daraus jetzt, dass man hier mehr wahrnimmt, als dass der Begegnung möglich ist und dass es wichtig ist, diese Begegnung zuzulassen. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, was ich anspreche.
Ja, schon. Ich frage mich nur, ob da wirklich in dieser Wahrnehmung wirklich kein Bezugspunkt ist. In meiner Erfahrung würde ich das so beschreiben, dass dieser Bezugspunkt dazu, wenn ich durch die Stadt gehe und wie heute, ich bin heute durch die volle Stadt gelaufen und da waren diese verschiedensten Menschen, Multi-Cosmopolitan hier. Und ich war mir bewusst, hier nur ein Teil eines großen Ganzen zu sein. Und der Bezugspunkt, ich glaube, ich wäre vor vielen Jahren nicht so durch die Stadt gegangen. Mhm. Ich glaube, ich wäre viel mehr nur mit mir selbst beschäftigt gewesen. Mhm. Und hier, deswegen frage ich das auf den Bezugspunkt hin, ist da nicht auch schon eine Wahrnehmung, Teil dieses großen Potenzials von Menschheit zu sein?
Oder sie einfach nur wahrzunehmen. Hm. Insofern auf jeden Fall Bezugspunkt, weil du einfach wahrnimmst, dass da Menschen sind. Vielleicht ist es auch ganz gut, das einfach mal so stehen zu lassen und jetzt auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht das Wort zu geben und zu sehen, ob der eine oder andere hier per Telefon oder per E-Mail sich zu Wort melden mag.
Dafür sage ich noch mal kurz die Telefonnummern durch, wie wir hier erreichbar sind. In Deutschland ist es die 0892 206 1640. Aus der Schweiz 043 508 03 89. Aus Österreich 072 088 08 77. Der Einwahlcode aus allen Ländern 22 45 56 5 und die Raute-Taste. Nach dem Einwählen müssen Sie bitte noch die Tastenkombination Stern 2 drücken, dann sehen wir hier am Bildschirm, dass Sie mit in die Leitung kommen möchten.
Ich fange vielleicht mit einer Frage an, die hier eine Hörerin per E-Mail stellt. Es ist eine längere Frage. Da schreibt die Hörerin, ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich selbst zu lieben. Das meine ich nicht als eine Art postmoderner Selbstliebe oder sich selbst zu verhätscheln, sondern in sich selbst diesen Platz zu leben und dazu zu stehen, der ganz tief ist und nicht getrennt ist vom Ganzen und vom anderen Mitmenschen. Das beinhaltet auch, dass Liebe ganz tief schmerzen kann, wenn man in sich selbst die Strukturen sieht, die einen eigenen Potenzial trennen oder wenn man sieht, dass man sich entwickeln muss, loslassen muss, um diese Liebe auch leben zu können. Ist es nicht dann so, dass man auch den anderen begegnet und auch anderen gegenüber Großherzigkeit entwickelt, die aber schon fordert? Aber dieses Fordern kommt dann wirklich nicht, auch nicht aus einer, kommt dann wirklich nicht aus einer tiefen Liebe und auch Zuversicht und Vertrauen ins Potenzial im anderen Menschen oder noch weiter auch ins Leben selbst. Was meint ihr dazu?
Ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube auch, dass diese Art von tiefer Selbstliebe in der nicht-narzisstischen Art und Weise gar nicht getrennt ist von all dem, wovon wir gesprochen haben. Denn in dem Moment, wo ich wirklich einem Gegenüber so begegne, wie wir das beschrieben haben, ist dieses Gegenüber nicht getrennt von dem, wer ich bin oder was ich bin. Und all das Sehnen nach dieser wirklichen Begegnung ist ja auch ein Sehnen nach der Begegnung in dem, was es heißt, Mensch zu werden. Also für mich ist diese Art von Selbst Liebe vielmehr eine Erfahrung von Selbstbewusstwerden, als wer ich wirklich bin.
Aber es ist natürlich auch die Liebe zu dem, wer man sein kann. Und ich glaube, das ist das, was die Hörerin wahrscheinlich primär meint, die Liebe dazu, dass man ist. Und das hat überhaupt nichts Narzisstisches notwendigerweise. Die Liebe dazu, dass man ist. Weil ich glaube, erst in dieser Liebe dazu, dass man ist, ist man auch wirklich bereit, sein eigenes Potenzial anzunehmen, auch den Schmerz, von dem sie spricht, anzunehmen. Weil natürlich, die menschliche Existenz ist ja auch eine schmerzhafte Existenz. Und kann ich in dieser Herausforderung eine tiefe Liebe dazu entwickeln, dass ich bin, dass wir sind. Und ich glaube, das ist dann nicht getrennt von der Liebe zueinander, weil es letztendlich die Liebe zur Existenz selbst ist, die Liebe dazu, dass etwas ist, in diesem Fall ich und nicht nichts, ist vielleicht eine Grundform von Liebe. Also wirklich. Es ist gut, dass etwas ist und es ist gut, dass ich bin. Und aus diesem Ja heraus entsteht eben auch das Ja, sich entfalten zu können.
Ja, das hast du schön ausgedrückt, die Liebe dazu, dass ich bin, und dieses Ich bin ist eben die gesamte, das gesamte alles. Also da ist, oft wird es mit großen Buchstaben geschrieben, ich bin.
Ja. Ein Leser, ein Hörer schreibt, Liebe ist für mich die Erfahrung von Verbundenheit und Gemeinsamkeit. Vielleicht könnte man sagen, dass man eine umso größere Liebe erfährt, je mehr man in der Welt um sich herum, je mehr man mit der Welt um sich herum verbunden ist. Würde ich sagen, dass eine solche Liebe eine entwickelte Liebe ist.
Ich glaube, man muss vielleicht hier überlegen, was bedeutet Verbundenheit und was bedeutet Gemeinsamkeit. Denn Gemeinsamkeit und Verbundenheit, also für mich sind das zwei verschiedene Sachen. Und in der Verbundenheit kann auch eine große Nicht-, also Ungleichheit sein oder diese eben, was du vorher auch angesprochen hast, diese ganze Vielfalt, die uns begegnet. Dass da nicht unbedingt Gemeinsamkeit sein muss. Und die Frage, was ist wirklich Verbundenheit in der Wahrnehmung dieser Komplexität, wo Liebe eben über die Blutsverwandtschaft hinausgeht, wo eben hier was Gemeinsames war, man war in einem gemeinsamen Stamm, man hatte gemeinsame Rituale, aber jetzt erleben wir auch große Nicht-Gemeinsamkeiten auf dem Planeten. Und wie tief geht da Verbundenheit und Liebe?
Ja, aber wo ich dem Hörer sehr zustimme, ist, dass wir uns der Welt stellen müssen, dass es eine Herausforderung ist, wirklich sich der Welt in ihrer Größe zu stellen. Und dass es sogar, das geht jetzt weiter als das, was er direkt anspricht, dass es diese Herausforderung bedarf oder dass man sich diese Herausforderung stellen muss, dass die Welt immer mehr auch erfahren werden will. Und zu sehen, da ist noch viel mehr und eine viel größere Tiefe dessen, was Welt wirklich ausmacht. Stelle ich mich dem? Oder bin ich mit meiner oft sehr begrenzten Sichtweise einfach okay? Will ich mehr von Welt? Und mehr von Welt heißt auch einfach auch mehr zu verstehen, mehr zu sehen, mehr zu erfahren, einen größeren Kontext dessen wahrzunehmen, was es heißt, Mensch zu sein, was es heißt, in der Welt zu sein. Will ich mich dieser Herausforderung stellen? Auch das ist ein Akt der Liebe, mich dem nicht zu verschließen. Ich sehe so Genies wie Schiller und Goethe als Liebende, die ihre Genialität aus Liebe entwickelt haben, weil sie diese Welt durchdringen wollten. Also nicht, dass es alle auf diese Art und Weise tun müssen, wie die zwei es gemacht haben, aber zu sehen, dieses wirklich in die Welt mit allen Fakultäten, die wir haben, künstlerischen, kognitiven, seelischen, menschlichen, hineinzugehen und hier all das durchdringen zu wollen und das alles erschließen zu wollen, und sich eben diesem nicht zu verschließen, ist ein Akt der Liebe. Oder um es härter zu formulieren, sich dem zu verschließen, ist auch ein sich der Liebe verschließen. Und ganz hart formuliert, meine Katze zu lieben, kann nicht alles sein. Meine Katze zu lieben und meinen Terrier zu lieben, kann nicht alles sein, was Liebe ausmacht. Aber oft reduzieren wir Liebe auf so etwas oder etwas Ähnliches. Aber das ist ein auf den Kopf stellen dessen, was Liebe eigentlich bedeuten könnte. Haben wir den Mut, uns dieser Größe zu stellen, die Liebe von uns eigentlich will.
Ja, und anders noch weiter formuliert ist dann auch, wenn zusammen mit dem, was du vorher angesprochen hast, dieses Erkenntnis des Ich bin als Erfahrung von tiefer Liebe, als habe ich den Mut, mich wirklich in die Erkenntnis zu stellen, dass die Lebendigkeit, der Ausdruck von Lebendigkeit unmittelbar verknüpft ist mit dem, was Liebe ist. Und manche sagen ja auch, Liebe ist der Motor unserer Entwicklung. Und hier diese Verbindung zu sehen, dass Liebe ist nicht etwas, was mir gegeben wird, sondern Liebe ist etwas, was ich zum Ausdruck bringen kann.
Ja, wir sind auch am Ende unserer Zeit. Wir hätten noch einige Fragen hier per E-Mail. Entschuldigung, dass wir zu denen jetzt nicht mehr kommen werden. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, sie zu schreiben. Und ich glaube, Liebe wirklich auch in dem sich immer entfaltenden Kontext zu sehen, ist eine Herausforderung, die unheimlich wichtig ist. Und Liebe in dieser Dimension zu sehen, ist, glaube ich, etwas, was Liebe auch ihre wahre Größe gibt. Und das war unter anderem auch ein Motiv zu dieser Sendung. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.